Du sag mal, Christoph, auf was freust du dich während der E3 eigentlich am meisten?
Ja, die 3S natürlich. Super Mario, Splinter Cell und Spider-Man.
Naja, bei mir sind es 3 Bs. Bier, Burger und Babes. Ja, hallo liebe Gamers Global Leser und herzlich willkommen zu einem weiteren Montagmorgen-Podcast. Genauer gesagt mit einer Spezialausgabe, nämlich mit unserem Sondergast Andreas Suika, dem Chefentwickler von The Long Journey Home. Hallo Andreas.
Hallo.
Ja, traditionell beginnen wir ja relativ häufig unsere Montagmorgen-Podcasts und die Standardbestandteile, die sind ja immer mit drin, mit unserer Kategorie. Was haben wir denn zuletzt gespielt? Hast du irgendwas zuletzt gespielt, außer The Long Journey Home?
Ich habe tatsächlich jetzt zum Schluss nichts anderes mehr gespielt. Was habe ich wirklich so richtig zum Schluss gespielt? Zelda war kurz mal da, da bin ich aber noch nicht so weit, wie ich möchte. Und was habe ich noch gespielt? Ich habe irgendwie vor 2 Wochen oder so zuletzt noch mal eine Runde Heroes of the Storm gemacht. Ich glaube, damit erschließt sich das bei mir momentan.
Okay. Auf der privaten Switch gespielt oder eine Firmen-Switch zu Recherchezwecken angeschafft?
Auf der privaten Wii U.
auf der Wii U, okay.
Ja, Tatsache. Also ich war wirklich mit mir am Hadern mit der Switch. Ich habe halt sehr Bock auf Zelda gehabt. Und bei der Switch, also ich finde die super geil, ich möchte mir die auch holen, aber ich fand jetzt für ein Spiel, und ich habe halt die Wii U zu Hause und wir sind, ich habe ja 2 Kinder, 2 große Kinder, wir spielen halt auch Mario Kart und so drauf, das heißt, das Ding ist tatsächlich aktiv im Betrieb und dann ein zusätzliches Spiel dafür war jetzt erstmal okay und dann gucke ich Ende des Jahres mal, wie das mit der Switch so aussieht. Bin aber großer Fan, also es war jetzt eher, man hat eh keine Zeit und kann nicht gucken, also daher ist es jetzt nicht... Ich habe sie nicht geholt, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern eher, weil es so eine Mischung aus Zeit und wir haben ja eine Konsole, wo draus auch gut läuft.
Na gut, aber dann hast du ja zumindest auch noch Mario Kart gespielt. Das gibt's ja mittlerweile auch auf Switch rundum verbessert als Deluxe-Edition. Ja gut, ich habe natürlich auch so einiges gespielt in letzter Zeit. Allerdings gibt's da relativ wenig, was ich jetzt unbedingt groß hervorheben müsste. Also außer vielleicht Dirt 4, das mir wirklich richtig gut gefallen hat. Eine schöne Mischung aus Arcade Racer und Rennsimulationen, also mit vielen Optionen, die einem ermöglichen, das nach den eigenen Bedürfnissen anzupassen und einzustellen. Und sieht einfach sehr schön aus. Also
das, cool, das habe ich nur auf dem Schirm, aber das habe ich noch gar nicht selber gespielt.
Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, also Dirt Rally, das war mir halt ja schon zu simulationslastig, zu anspruchsvoll, weil da hätte ich mich halt erstmal so ein bisschen reinfuchsen müssen, bis man sich dran gewöhnt hat, dass da halt wirklich so selbst kleinste Kleinigkeiten dazu führen, dass du von der Strecke fliegst, dich überschlägst und keine Ahnung was. Und naja, zumindest wenn man privat spielt, ist das ja schon je nachdem ein bisschen nervig. Da will man halt auch eher seinen Spaß haben und ja, oder sich auf andere Weise fordern lassen. Zum Beispiel in einem Weltraum-Roguelike.
Ich habe darauf gewartet, auf den Übergang.
Genau, aber jetzt, also ich habe es tatsächlich noch nicht allzu lang spielen können, weil ich einfach so viele andere Sachen zu tun hatte. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall noch einen größeren Anlass, weil es gibt ja seit dem Update vor einigen Tagen am Freitag, also das heißt der vorletzte Freitag, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist ja das Update gekommen mit einem neuen Schwierigkeitsgrad. Ja, sind da jetzt alle rundum mit glücklich, auch denen, denen es vorher zu schwierig war?
Die Antwort ist nein. Aber also was heißt alle mit glücklich? Ich würde es fast sagen, wir haben eine luxuriöse Situation. Wir haben nicht nur die Zielgruppe angesprochen, die wir dachten, die wir ansprechen, sondern wir haben auch Leute angesprochen, die es halt dann doch ein bisschen gemütlicher angehen wollen. Was ja auf der einen Seite fein ist, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen anstrengend, weil wenn du da was anderes erwartest. Also wir sind ein Spiel mit Ecken und Kanten, kann man sagen, und wir sind ein Spiel, was hohe Emotionen hervorruft. Wir kriegen nämlich entweder extrem Lob oder wir kriegen eins auf die Fresse. So gestaltet sich das gerade. Und die, was wir jetzt gesehen haben in den Steam-Reviews, aber auch bei den Journalisten-Reviews, wenn man sich nicht ein bisschen Zeit für das Spiel nimmt, und das braucht es sicherlich, dann entdeckt man bestimmte Dinge nicht. Und das ist natürlich schade, weil dann solche Kommentare kommen wie, das ist ja total repetitiv oder da ist ja gar nicht viel Content drin. Und das sind die zwei Sachen, von denen wir eigentlich wissen, dass, oder wo wir sehr sicher sind, dass das nicht unser Problem ist. Was halt passiert ist, die Leute fangen an zu spielen, kommen nicht besonders weit und sehen dann gar nicht die Aliens und die Quests und kommen noch nicht mal bis zum Starport, wissen also nicht, dass man auch noch handeln kann und wissen nicht, dass man all diese Geschichten erleben kann. Das ist natürlich sehr schade. Es gibt aber halt auch einen Großteil der Leute, die es genau super so finden. Das heißt, wir wollten auf keinen Fall was anfassen von dem, wo wir offensichtlich eine Fanbase getroffen haben. Also haben wir uns entschieden zu sagen, okay, was können wir denn noch machen, damit es jetzt nicht so, damit wir das Spiel auf der einen Seite zwar nicht kaputt machen, auf der anderen Seite wenigstens den Leuten eröffnen oder zeigen können, was in diesem Spiel alles drin ist. Damit, ne, also wenn sie auch Schwierigkeiten mit der Steuerung oder mit dem Schwierigkeitsgrad an sich haben, ist das ja okay. Ich finde es halt immer sehr schade, wenn wir dann Feedback bekommen, wo wir eigentlich nur zu sagen können, du, das ist nicht so, es ist total schade, dass du es nicht siehst, aber von wegen, da ist zu wenig drin in diesem Spiel, das ist wirklich nicht unser Problem mit 15 Rassen und irgendwie 120 Quests und so weiter. So, und daher dachten wir, wir hatten das eh auf dem Schirm. Also es war eh eine Sache, die wir so auf unserer Wunschliste auch recht weit oben hatten, aber irgendwann muss man ein Spiel fertig kriegen. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir sind agil und schnell genug, wir wissen, was wir da tun. Also haben wir noch einen dritten Schwierigkeitsgrad eingebaut und haben dabei aber auch noch ein paar mehr Sachen gemacht, wo wir gemerkt haben, dass da Leute drüber gestolpert sind.
Aber das wäre halt auch so ein bisschen meine Anschlussfrage eigentlich gewesen, weil in der Pressemitteilung von Dedelic zu dem Update wurde ja betont, auf die vielfachen Wünsche aus der Community und so weiter. Also es gab da durchaus vorher schon auch eurerseits eine Planung, noch einen dritten, leichteren Schwierigkeitsgrad einzubauen, den ihr jetzt einfach nur ein bisschen schneller oder früher in Angriff genommen habt, als das ohne das Feedback vielleicht der Fall gewesen wäre. Verstehe ich doch richtig, oder?
Ja, also grundsätzlich, wenn du so ein Spiel rausbringst, hast es ja vielen Leuten gezeigt, ne? Man hat ja ein ungefähres Gefühl, wo man da steht. In unserem Fall war es jetzt sehr spannend zu sehen, dass wir eine Closed Beta hatten und es vielen Leuten gezeigt haben und unser professionelles Feedback sehr früh geholt haben, dass das in dem Maße, was den Schwierigkeitsgrad angeht, zwar, also es kam zwar auf, aber es kam nicht in dem Maße auf. Ne? Also gerade in der Closed Beta, 2000 Leute, war gerade der Explorer-Modus extrem beliebt und sehr gut verstanden. Ne? Sowas passiert halt. Aber natürlich hast du trotzdem immer irgendwie Pläne. Ja? Also wir haben jetzt auch irgendwie 5, 6, 7, 8 andere Sachen, die du immer auf der Liste hast und sagst, okay, wir müssen mal ein bisschen Auge darauf haben. Wenn es um so eine Richtung geht, dann wäre das ein Plan, den man durchsetzen könnte oder den man umsetzen könnte. Und jetzt merkt man halt dann auch bei einem Spiel wie unseren, da hilft dir die prozedurale Generierung und das sehr Systemische. Wir können nämlich relativ schnell genau solche Dinge tun. Ne? Also wir können relativ schnell an 2, 3 größeren Stellschrauben rumdrehen und dann ändert sich dann Teil des Spiels. Das musst du halt nur sehr, sehr vorsichtig machen. Gemacht ist sowas immer schnell. Getestet ist immer sowas super anstrengend und super, super intensiv. Und die Auswirkungen, die es haben kann, können natürlich verheerend sein. Ne? Also muss man... Deswegen sind wir da jetzt auch nicht so, dass wir da ganz hektisch die ganze Zeit auf alles immer sofort reagieren können und wollen, sondern man muss das schon gut mit Bedacht machen, was da genau das Richtige ist. Das heißt, einen Plan hatten wir schon, exekutiert haben wir ihn dann sehr schnell.
Was ich relativ interessant fand, wo du eben sagtest, von den einen werden wir ja fast schon überschwänglich gelobt, von den anderen kriegen wir mächtig eins aufs Maul wertungstechnisch. Ich kann mich noch letztes Jahr an die E3 erinnern, wo wir uns getroffen haben. Da musste ich den Dedelic-Termin aufgrund vieler anderer Verpflichtungen auf der Messe dann kurzfristig doch noch absagen. Da kann ich mich dran erinnern, du hattest bei diversen amerikanischen kleineren und größeren Magazinen Termine, die sich da für Long Journey Home interessiert haben. Da gab es auch einige Livestreams und da sind ja durchaus auch ein paar drunter gewesen, die damals sich begeistert gezeigt haben, aber am Ende dann eher zu den Leuten gezählt haben, die euch abgewatscht haben. Wie erklärt man sich sowas?
Oh, jetzt wird's schwierig und vielleicht auch ein bisschen politisch. Also eine Sache, die ich an dem Spiel gerade relativ spannend finde zu sehen, ist, wie das auch zum Teil mittlerweile branchenmäßig und auch gesellschaftsmäßig läuft. Also man sieht zum Beispiel, dass auch größere Magazine, ich will jetzt keinen, das ist immer ganz schwierig, weil ich natürlich in der Situation bin, gerade sehr angreifbar zu sein, aber man sieht schon, dass viele Redakteure vielleicht finanziell und zeitlich nicht so ausgestattet sind, sich das Spiel in der Gänze anzugucken. Unser Spiel ist halt keins, was du mal eine Stunde anspielst und dann hast du da eine starke Meinung zu hören. Sondern man muss sich da schon ein bisschen Zeit für nehmen. Ja, ich habe finde es halt super gut, wenn ich dann sowas wie die GameStar lese, da sehe ich dann ganz genau, die schreiben auch die Sachen, dass es total schwer ist und dass man sich reinwuchsen kann. Aber sie geben uns 85% und sagen, das und das ist halt geil. Und für diese Zielgruppe ist es halt super. An dem Artikel zum Beispiel sehe ich sehr, sehr gut. Und auch bei dem BMS Global Artikel sehe ich sehr, sehr gut, dass sich Leute mit dem Thema beschäftigt haben. Sowas finde ich immer ganz gut. Es gibt aber leider Gottes auch viele Artikel, wo man wirklich durchs Lesen relativ schnell erkennen kann, da hat jemand halt 2-3 Stunden reingespielt, kam nicht klar und dann ist es halt, der Rest hat er antizipiert. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass halt auch Magazine und gerade im News-Bereich auch sehr gekämpft werden muss um jeden Klick und jedes Geld. Und dann natürlich an solchen Stellen muss man dann halt auch vorsichtig sein. Weiß ich nicht. Also kann auch völlig falsch liegen. Aber es ist halt so eine Beobachtung, die ich mache. Das ist schon sehr korreliert von dem, was ich lese, wenn es denn eine Abwatsche ist, was ich das Gefühl habe, wie viel Zeit reingesteckt wird. Hingegen haben wir haben auch welche gekriegt, die sau gut waren, wo ich denke, du hast auch nicht lang genug reingeguckt. Das ist vielleicht ein bisschen überschwänglich an der Stelle. Wir haben aber auch welche gekriegt, wo die Leute lange reingeguckt haben und trotzdem gesagt haben, es passt halt nicht. Aber bei denen hatte ich immer das Gefühl, die sind immer mit einem sehr fairen Ding rausgegangen. Schwierig ist heutzutage einfach diese blöde Zahl, die da drunter geschrieben wird. Also ich finde das persönlich schon lange nicht mehr zeitgemäß, dass wir alles auf so eine Zahl kumulieren und dann sagen, das ist jetzt eine 70, eine 80, eine 90, eine 50, eine 40, was weiß ich. Weil das natürlich irgendwie eine komische Vergleichbarkeit macht. Ich persönlich mag Artikel lieber, wo ich einfach den Menschen dahinter ein bisschen kenne oder ein bisschen weiß, was der schreibt und dann das Gefühl habe, okay, das, was er schreibt, passt zu mir. Bei Reviews mache ich das auch. Also, bevor ich diese 3,5 Sterne bei Amazon für irgendein Produkt oder so, man lässt sich da schnell verleiten zu. Aber es ist halt so, wenn man sagt halt, einer hat eine halbe Stunde gespielt, der findet es total kacke und ein anderer hat 20 Stunden gespielt, das ist total super und unterm Strich heißt das 50%. Das ist natürlich für ein Spiel wie unseres, was tatsächlich polarisiert, etwas schwieriger, als wenn du ein sehr gepolischtes Mainstream-Ding hast, ne? Wo du halt einfach alle ein bisschen zufriedenstellst. Also, ja. Ich habe schon mal den Scherz, aber ich komme ein bisschen vor wie Tyler Durden aus Fight Club. Ja? Ich kriege ab und zu in die Fresse und blut schon, aber ich grinse auch, weil zwischendurch immer jemand kommt und sagt, boah, das war so ein geiles Erlebnis. Ich gucke fast jeden Stream und gucke da rein, wie die Leute spielen und wie sie klarkommen, gerade zu Beginn raus. Macht man Rückschlüsse und schreibt das auf die Liste für das nächste Update. Oder sieht halt, wie die Leute begeistert sind. Die ersten Leute auf der Erde anzukommen, ich möchte nicht sagen, ich habe geheult, aber ich war auch nicht so weit weg davon, da jemanden zu sehen, der wirklich geschwitzt hat. Das ist so geil, ich will jetzt hier irgendwann, muss am Schluss mal eine Entscheidung treffen. Und dann sind die richtig mitgenommen und diskutieren da mit ihrer, weiß ich nicht, 500, 600 Mann starken Community darüber, was sie jetzt tun. Und sind fast durchgeschwitzt und fertig und haben wirklich das Gefühl, sie haben das halt wirklich erlebt. Und das wiederum ist dann halt sehr belohnend.
Wo du gerade von Mainstream-Titeln gesprochen hast, ist es ja auf jeden Fall erstaunlich zu sehen, nicht, weil es ist ja nicht nur in Deutschland der Fall, können wir jetzt sagen, ja, die Delic-Spiel, ne, da haben sich dann halt auch quasi alle Magazine oder zumindest die wichtigsten großen Magazine dann mit The Long Journey Home beschäftigt, obwohl es eigentlich eher Nischentitel ist. Das ist übrigens auch grob unser Thema der Woche, zu dem wir später noch kommen werden. Aber es ist ja auf jeden Fall ein Nischentitel, einer, der ganz klar eine relativ enge Zielgruppe anspricht. Jetzt sind aber ja auch noch Konsolenversionen in Arbeit. Glaubst du, das kannst du sogar irgendwie aus der Nische rausholen oder wird das auch da eher ein Spiel sein, was ja mehr oder weniger unter ferner Liefen läuft?
Also ich bin halt kein Marketinganalyst, ne? Und ich bin überhaupt kein Marktanalyst. Ich kann da gar nicht ganz so viel wirklich Fundiertes zu sagen. Ich kann nur sagen, dass die meisten Anfragen, die wir aktuell bekommen, ist, wenn die PS4-Version kommt. Und ich glaube schon, dass es einen Markt auch für diese Art von Spiele gibt. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, also ich bin da keine valide, da bin ich echt der Falsche. Ich bin Game Designer und mache das Spiel. Und für mich, natürlich hat man immer mit ein Auge auf dem Markt und versucht am Fuß der Zeit zu sein. Aber auf der anderen Seite, ist es halt auch einfach viel Glücksspiel, ja. Guck mal, wie viele Spiele rausgekommen sind, wo man dachte, das ist sehr nischig und dann funktioniert es ganz groß. Ganz viele Spiele, wo man dachte, das funktioniert ganz groß, ist total nischig. Also ich glaube schon, dass wir sehr speziell sind. Und ich glaube auch, dass wir sind jetzt eine Woche draußen, ne? Also es ist halt einfach alles sehr, sehr, sehr frisch. Das heißt, wir gucken, wo es sich wie gut verkauft und wo es ankommt und welche Schwierigkeiten die Leute haben. Und wir werden sicherlich weiterhin Updates machen.
Aber dann ziehen wir vielleicht das Thema der Woche doch tatsächlich vor. Also ich sage nochmal den Titel, den ich gegeben habe, nämlich Nischentitel. Wie erfolgreich kann man mit Spielen in Genres sein, die nur eine kleine potenzielle Zielgruppe haben? Woran glaubst du denn gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das Spiel so zu gestalten innerhalb einer Nische, dass man Erfolg haben kann? Du hast ja gerade schon mal gesagt, so ein Minecraft, das ist gigantisch rausgekommen und andere, ja, potenziell Spiele mit einer potenziell großen Zielgruppe sind dann, haben sich extrem schlecht verkauft. Dass es da überhaupt irgendwelche Stellschrauben gibt, wo man sagen kann, damit kann ich erfolgreich eine Nische bedienen?
Ach, weiß ich nicht. Wie gesagt, genau betont, ich bin halt überhaupt gar kein Markt- oder Marketing-Experte. Wenn ich nur gucke, was ich selber spiele und was mich selber anspricht, sind das häufig nicht unbedingt Sachen, die total mainstreamig sind. Ja, Papers, Please ist so ein Spiel. Ja, das ist bei mir tatsächlich sehr im Herzen verwachsen und das ist sicherlich kein Spiel, was ich jedem ans Herz legen würde. Aber es ist halt eine Art, Spiel, was eine Erfahrung vermittelt hat, die ich in einem anderen Spiel so noch nicht hatte. Und ich glaube jetzt, wenn man das jetzt halt nimmt und sagt, das ist eine Erfahrung, die man woanders noch nicht hatte, dann ist es sicherlich etwas, was nicht auf jeden jetzt total breit übertragbar ist. Ne? Also eine Erfahrung, die jeder irgendwie dauernd überall hat, ist auf Leute schießen in einem Ego-Shooter. Ich denke, wir können sagen, dass das ein sehr mainstreamiges Thema ist. So, wenn du halt links und rechts guckst, weiß ich nicht. Also ich finde es tatsächlich total schwierig, da eine vernünftige Aussage zu treffen. Papers, Please ist so ein Ding für mich oder... Ne, Stardew Valley, ist das ein Nischenprodukt oder nicht?
Das Stardew Valley, das ist natürlich auch ein Ding, was aufgrund der Wertungen, die es bekommen hat und aufgrund der mittlerweile immer wichtigeren Community-Reaktionen schon sehr erfolgreich die Nische bedient hat. Ne?
Ja, genau, aber so ist es halt. Ne? Also aber was ist dann noch Nische und was halt nicht mehr? Keine Ahnung. Für mich zum Beispiel erscheint ein Pro Evolution Soccer ist halt jetzt ein bisschen weiter weg von mir, was ich spielen würde. Ne? Also das nehme ich nicht als großes Spiel wahr. Klar, ich sehe das überall und so. Ja? Aber in meiner eigenen persönlichen Spielewelt besetzt das halt in meinem Kopf halt auch eher eine gewisse Nische. Ja? Die mag ganz groß sein. Also ab wann ist es halt keine Nische mehr? Also wann, das ist so wie mit dieser Indie-Betitelung. Ich finde, das ist ganz schwierig zu sagen, oder?
Ja, im Prinzip ist es natürlich schwierig, da eine feste Grenze zu ziehen, weil die gibt es natürlich auch nicht wirklich. Aber trotzdem sind wir uns ja darüber einig, dass das Spielprinzip von Titeln wie etwa The Long Journey Home jetzt nicht per se für ein Mainstream-Publikum eben geeignet ist. Von daher gehen wir vielleicht mal anders ran. Wie hast du denn damals Dedelic bzw. Carsten Fichtelmann davon überzeugt, dass ihr mitsamt einer Studio-Außenstelle in Düsseldorf das Spiel entwickeln und dürft und finanziert bekommt?
Also ich glaube, gute Spiele und Titel entstehen durch gute Teams. Und ich glaube, das war erstmal die Grundvoraussetzung. Wir haben gesagt, mit wem wir was machen wollen, was wir ungefähr machen wollen. Aber wir haben jetzt nicht gegründet, weil wir so Long Journey Home machen wollen, sondern wir haben erstmal gegründet, weil wir gute Leute am Start hatten. Und dann wird da halt ein Spiel draus. Ja? Also ich denke halt, das sieht man auch ein bisschen aus der Startup-Welt, ich glaube, was nicht gut funktioniert, ist halt auch nur rein auf die Projekte immer zu gucken, sondern zu gucken, was kann da jemand umsetzen. Und zu gucken, überhaupt ein Team zu haben, was ein Spiel zu Ende bekommt in einer gewissen Größenordnung. Also wir sind schon stolz drauf, was wir da geschafft haben. Wir sind
Wie viele Leute seid ihr?
9. Wir sind 9 Leute vor Ort und wir haben 2 Externe. Der Kai Rosenkranz hat unsere Musik gemacht und wir haben einen britischen Autor, den Richard Cobbett, der wird uns die Hintergrundgeschichten und erarbeitet hat und die gesamten englischen Texte geschrieben hat. Und das war's. Das heißt, wir haben das Spiel faktisch mit 11 Leuten halt durchgezogen und in der Größenordnung, wie das Spiel ist, also egal wie die Reviews sind, also ich freue mich über die guten, ich ärgere mich über die schlechten, ich freue mich auch nicht mal über die schlechten, wenn sie gut geschrieben sind. Wenn ich das alles angucke und das mal abschüttle, muss ich sagen, ich bin extrem stolz drauf. Also ich habe vorhin in der Bahn tatsächlich heulen müssen, weil meine Tochter mir ein Bild von einem Plakat geschickt hat, was bei uns in der Straße hängt, was der Kai Rosenkranz da hat aufhängen lassen mit dem Titelbild von Long Journey Home und einer Dankes. Jetzt muss ich gleich wieder einen Dankesgruß drunter. Und wenn du das halt so siehst, dann siehst du einfach, du überzeugst jetzt nicht dadurch, dass du sagst, wir wollen diesen geilen Titel machen, sondern du überzeugst dadurch, dass es ein harmonisches, gutes Team ist. Und dann setzt man da quasi seine Chancen drauf, dass da am Schluss was rauskommt. So, und Fakt ist, wir haben in 2,5 Jahren ein sehr uniques Spiel fertig bekommen. Und die Überzeugungsarbeit war weniger, und ich glaube, das macht auch Dedalic sehr stark aus, dass sie mutig genug sind, halt auch mal Wege zu beschreiten, die halt ein bisschen ungewöhnlicher sind und die kreative Freiheit bei den Teams zu lassen. Das heißt, es war weniger zu sagen, hier, wir machen dieses total nischige und so Ding, sondern wir hatten, glaube ich, eine sehr starke Vision, was für eine Erfahrung wir vermitteln wollten und was für Geschichten wir erzählen wollten. Und das ist das, was überzeugend war. Und wir sind ja nicht unzufrieden, wie es jetzt läuft. Also ich will, das ist natürlich, das muss man auch ganz, das möchte ich kurz sagen, das ist total wichtig. Du erwischst mich natürlich jetzt irgendwie 6 Tage oder so nach Release, 2,5 Jahre gearbeitet an etwas mit sehr, sehr, sehr viel Herzblut. Ich weiß nicht, ob ich an irgendeinem Titel, ich meine jetzt seit 20 Jahren spiele, ob ich schon mal mit so viel Energie und Herzblut an einem Titel zum Schluss gearbeitet habe. Jetzt kommen die Reviews rein und natürlich ist man jetzt in der Stimmung, dass man sehr genau hinguckt, wie es läuft. Ne? Also emotional sehr durchgeschüttelt von... ich habe extrem wunderschöne E-Mails bekommen von Leuten, die es gespielt haben, die total begeistert sind. Ich habe aber auch die schlechten Reviews aus Amerika gelesen, wo dann jemand sagt, this controls are totally fucked up. So, und in so einem Zustand erwischst du mich natürlich. Das heißt, ich bin natürlich so durchgeschüttelt wie seit ewigen Jahren, nicht? Und dann sind solche Fragen, was habt ihr euch da vorher gedacht? Wie war das? Wolltet ihr ein total nischiges Produkt machen? Sind schwierig in den Kontext für mich gerade zu bringen, weil ich natürlich aus dem Blinkwinkel drauf gucke. Nee, also wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen ein total nischiges Produkt, ne? Aber wir haben gesagt, das ist das Produkt, was wir machen wollen. Wir hatten eine ziemlich klare Vision und die haben wir halt auch durchgezogen und auch eigentlich die ganze Zeit kommuniziert.
Gut, damit würde ich auch sagen, haben wir eigentlich das Thema der Woche auch ausreichend schon behandelt und vielleicht schließen wir direkt mal mit einigen der User-Fragen an, die im Vorfeld an dich gestellt werden konnten. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, passt sehr gut eine Frage vom Euf, der, also die Frage ist natürlich schon ein paar Tage länger her, deswegen ist ein bisschen rückwärts gerichtet. Da The Long Journey Home ja langsam auf die Zielgerade geht, würde mich interessieren, wie das bei ihm so ist, wenn ein Baby geboren und das Spiel auf dem Markt ist. Kommt da so eine Phase der Leere, wo man erstmal etwas Abstand braucht, oder gibt es schon neue Ideen, die in deinem Kopf herumschwirren fürs nächste Projekt oder für die Nachbereitung?
Okay, das ist, finde ich, eine super Frage. Also es ist die Frage, die ich mir vorher auch gestellt. Also es ist ja wirklich nicht das erste Spiel, was ich shippe. Ja? Also es ist sicherlich auch nicht das größte Spiel, was ich geshippt habe. Ja? Also mit so Titeln wie Siedler war das einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Ja? Ich habe aber auch kleine Titel bei Flare Games gemacht. Das heißt, ich habe sehr verschiedene Dinge mitmachen können und ich habe mir tatsächlich die Frage schon vor 2 Monaten auch gestellt, was passiert jetzt eigentlich, wenn das raus ist. Ich glaube, ich war selten so stolz auf was ich rausgebracht habe. Und ich kann mal vorher und hinterher probieren. Ne? Also vorher hatte ich nämlich die Erwartungshaltung, wenn es raus ist, dann bist du ganz erleichtert. Und dann setzt du dich einfach mal ganz in Ruhe irgendwo in die Natur und sagst mal 2 Stunden nichts und starrst langweilig dahin und genießt mal kurz, dass du es geschafft hast. Das ist nicht ganz so eingetreten, sondern heutzutage weißt du live, wie es läuft. Ja? Das heißt, was du machst, ist, du stellst das Spiel raus und starrst auf den Counter in Steam und du starrst da drauf, was für erste Reviews bekommst und du starrst da drauf, welche Leute im Forum auftauchen oder in unserem Fall im Discord auftauchen und du guckst dir die ersten Streams an. Das heißt, eigentlich war das bisher genau das Gegenteil, es ist nämlich auf dem Stresslevel eigentlich geblieben und ich muss heute tatsächlich sagen, dass es emotional ganz schön durchschüttelnd war. Die letzte Woche war super, super hart. Ich habe einen ganz schönen Panzer an mir gerade aufgebaut, weder das Gute noch das Schlechte an mich ranzulassen. Und ich warte momentan noch auf den Zeitpunkt, wo ich loslasse und sage, so, jetzt mal kurz durchatmen und gucken. Ich habe gestern selber gestreamt, nochmal 6 Stunden das Spiel nochmal ein bisschen erklärt, ein paar Sachen gemacht. Weil man halt nicht möchte, dass es jetzt auf den letzten Metern aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Das heißt, heutzutage ist das Spiel nicht fertig, in dem Moment, wenn man es rausstellt, sondern dann beginnt doch eine sehr enge Community-Arbeit. Und was neue Projekte angeht, es gibt Sachen, die man im Kopf hat, aber ich möchte jetzt erstmal sehen, wie das läuft und will mal gucken, wie das so ist. Und dann brauche ich sicherlich auch mal eine kleine Auszeit.
Damit hat sich die Frage vom Drug im Prinzip eigentlich auch schon fast erledigt, der nämlich fragt, ob The Long Journey Home eine einmalige Sache ist oder vielleicht sogar Folgewerke schon geplant sind, in dem vielleicht auch bestimmte Elemente noch verbessert werden. Aber das geschieht ja wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht noch mit dem ein oder anderen Patch. Ein großes Update haben wir ja gerade erlebt.
Also wir sitzen natürlich, was ich noch sagen kann, natürlich, es gibt halt noch Sachen, die wir machen. Einmal bearbeiten wir weiter an Updates. Also wir überlegen gerade, ob wir es schaffen, bis Freitag noch ein Update zu machen diese Woche. Und das heißt, das werden wir auch weitermachen. Und das Zweite ist, wir fangen relativ sicher mit den Konsolenversionen jetzt an, weil das ist mit die häufigste Nachfrage, die wir bekommen haben. Und das war eh auf dem Plan. Und wir werden sicherlich ein bisschen das Pensum hier auf ein normales Niveau wieder fahren und dann mal gucken, was sich so ergibt. Und wenn Long Journey Home gut funktioniert, dann ist es ein schönes, quirkiges Universum, in dem man sicherlich noch mehr machen kann.
So, der Aladan, der fragt noch, du hast ja eben im Prinzip schon ein bisschen was dazu gesagt. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee für The Long Journey Home gekommen?
Zur Idee sind wir gekommen, als allererstes ging es eigentlich los, dass ich mir angeguckt habe, welche Spielerfahrungen momentan gut erfolgreich sind. Und eins davon ist Survival Games, so im ganz übertragenen Sinne. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir komplett kulturübergreifend als Menschen immer noch verstehen, was Survival bedeutet. Wenn jemand sagt, du musst hier überleben, dann weiß ich sofort, wenn mir jemand auf das Setting sagt, was ich da so zu tun habe. Ja. Und ich habe überlegt, was gibt es noch so für solche Erfahrungen, die möglichst viele Leute ansprechen. Und eins davon war dieses Nachhausefinden, verloren sein und seinen Weg wieder nach Hause finden. Einmal metaphorisch gesprochen, ne, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, bin ich quasi metaphorisch gesehen zu Hause angekommen, da wo ich hin wollte, aber auch ganz bildlich, du bist in einer Stadt, die du nicht kennst. Ich habe mich mal irgendwann in den Zugs in Marokko verlaufen, in Casablanca, das war beängstigend und faszinierend zugleich. Und das war irgendwie, hat mich das angemacht, damit connectet man dann so. Und dann hat man überlegt, womit funktioniert das denn? Ne? In welchem Setting funktioniert das? In welchem Kontext funktioniert das? Was kann man da machen dann so? Und wenn du ein paar Jahre Spiele machst, hast du so eine Liste von Spielen, die du selber total cool findest und findest, dass es schade ist, dass das schon lange keiner mehr gemacht hat. Und auf meiner Liste ganz oben steht halt Star Control und Starflight. Und dann hat sich ergeben, oh, das passt ja eigentlich ganz gut, nämlich verloren im Weltall. Das verstehe ich mindestens heutzutage, hier auf der Erde verloren zu gehen und das Gefühl zu haben, bei Handys mit GPS und Internet überall ist relativ schwierig zu vermitteln, aber das versteht man noch so. So, und daraus, das waren so die ersten Dinge, die sich halt ergeben haben. Und dann zu gucken, was passt denn da visuell zu, was passt da soundmäßig zu, was passt da spielmechanisch zu. Und so hat es ganz am Anfang angefangen, da haben wir Prototypen gemacht und so weiter und so weiter.
Dann vielleicht noch zwei speziellere Fragen zu The Long Journey Home. Zum einen von COF's Deep, der fragt, warum habt ihr euch dafür entschieden, dass der Spieler nicht nur das Landemodul, sondern auch das eigentliche Raumschiff selber fliegen muss?
Naja, wir wollten auf jeden Fall, wir sind glaube ich hier vom Herzen her alle Leute, die Spiel gut finden, wo man Entscheidungen treffen muss und wo alles, was du machst, auch eine Auswirkung hat und nicht nur rumlaufen ist. Und im Raumschiffflug war uns relativ schnell klar, wenn wir so eine Art von Spiel machen und dieses vermitteln wollen, wie man da wie man diese Reise gestaltet, muss diese Reise auch aktiv getan werden. Und jetzt wollten wir aber nicht, wie das häufig bei solchen Spielen so ist, einfach nur die Zeit beschleunigen, einfach Gas geben nach vorne und dann war es das. Sondern wir haben uns überlegt, wie kann man da eine Spielmechanik draus machen oder wie kann man da eine Herausforderung gestalten, die auch spannend bleibt und die man erlernen kann. Und wenn man sich die echte Welt anguckt, dann sieht man einfach, dass planetare Gravitation das ist, was es so schwierig macht, im Weltraum sich vernünftig zu bewegen. Und dann haben wir davon Prototypen gemacht und da kam dann das Ganze mit der Gravitation und dem Rumfliegen her. Und wir wissen, dass die Leute ein paar Minuten brauchen, um reinzukommen. Wir wissen aber auch, dass wenn sie sich dem stellen, dass das ein sehr befriedigendes Gefühl ist und man da immer besser werden kann.
Und dann fragt der Skando noch, wobei das vielleicht im ein oder anderen Test schon ansatzweise beantwortet worden ist, was unterscheidet The Long Journey Home von Star Control und FTL und was macht es besser?
Oh Gott, diese Vergleiche finde ich einfach immer extrem schwierig. Also weil wir sind unterschiedlich von beiden Spielen. Ne? Das sind beides Inspirationsquellen gewesen, aber ich glaube, das Ergebnis ist nicht so, dass man sagen kann, ach guck mal, das ist jetzt mit FDL mit rumfliegen oder das ist jetzt Starflight, aber es ist härter. Ich glaube, was uns besonders macht, ist, dass halt jede Entscheidung tatsächlich zählt. Jede Entscheidung kann zum Tod führen. Jede Entscheidung, also vielleicht nicht sogar direkt zum Tod, aber du wirst beim Spielen merken, dass du dadurch besser wirst, dass du dir genau überlegst, was du machst. Also zum Beispiel in Star Control war es kein Problem, einfach auf jedem Planeten zu landen. Ja, da bist du einfach auf jedem Planeten runtergegangen und hast da in diesem Minispiel die Sachen geharvestet. Bei uns ist es schon so, dass die Entscheidung, zu welchem Planeten du fliegst und bei welchem du runtergehst, ist schon eine wichtige. Deswegen gibt es diesen Mission Forecast. Das haben wir vielleicht eher dann wieder mit FTL gemeint. Aber dann haben wir was glaube ich anders wiederum ist, ist das Erleben der Geschichten mit den Aliens. Die ganzen kleinen Geschichten, die du erleben kannst, die Entscheidungen, die du innerhalb der Dialoge triffst, die Entscheidungen, die du triffst, was du tust. Also keine Ahnung, du findest diesen Ambassador und der will nach Hause und du triffst aber unterwegs auf die Sklavenhändlerrasse und du brauchst dringend Geld und jetzt kannst du den verkaufen oder halt nicht. Ja, und dann hast du die einen zum Feind oder nicht. Das hat halt alles Konsequenzen. Deswegen finde ich auch, je mehr Reviews ich lese und je mehr ich auch mit den Leuten rede, die es jetzt spielen, finde ich die Vergleiche tatsächlich immer, je länger wir draußen sind, finde ich es immer schwieriger, diese Vergleiche gut zu ziehen.
Und noch eine sehr spannende Frage vom Tasmanius. Der fragt nämlich, um welches Feature, das ihr streichen musstet, tut es euch am meisten leid und warum musstet ihr es streichen?
Also eins, was ich auf jeden Fall noch weiß, das haben wir aber nicht gestrichen, sondern sehr runtergedampft, ist das Dialogsystem. Das Dialogsystem zu Beginn des Spiels sah so aus, dass man ganze Sätze gebaut hat aus Wörtern. Also hast du was gesagt, du hast halt wirklich einzelne Wortfetzen. Du konntest sagen, ich Freund, du Freund, Fragezeichen. Oder du konntest sagen, ich handel, du Hydrogen, Fragezeichen. Das war total witzig, weil du halt wirklich das Gefühl hast, du kommunizierst mit denen. Aber das hat so viel Raum im Spiel eingenommen, dass das eigentliche Spiel für sich selber gewesen wäre. Und das haben wir halt runtergedampft zu dem, dass du jetzt halt nur noch eigentlich Verb und Subjektiv sagst. Also das ist halt jetzt nur Rede über irgendwas und dann sammelst du die Worte trotzdem. Das ist ein bisschen schade, dass es das nicht ganz reingeschafft hat. Wir hatten auch so Sachen auf der Liste, aber die haben es noch nicht mal richtig über eine grundsätzliche Prototypphase geschafft, wie auf der Oberfläche noch mit einem Landefahrzeug rumfahren. Hätte jetzt man weiß es ja hinterher erst besser, ne? Das hätte unter dem Strich das Spiel gar nicht viel besser gemacht. Es gibt ganz viele Sachen, die man gestrichen hat, wo man jetzt sagt, oh, ist aber eigentlich ganz gut, dass wir es gestrichen haben. Also ich würde bei keinem der Sachen sagen, so, ah, verdammt, hätten wir das mal noch reinbekommen. Das Gefühl habe ich irgendwie gar nicht.
So, ja, also bevor wir vielleicht am Ende nochmal auf The Long Journey Home zurückkommen, noch ein paar andere Fragen, die eher ein bisschen mehr über was Persönliches über dich verraten. Du hast ja eben auch schon gesagt, 20 Jahre in der Branche. Aber fangen wir vielleicht trotzdem noch mit denen an, die so leicht vielleicht noch was mit The Long Journey Home zu tun haben. Nämlich fragt der Taxoplasma beispielsweise, er fragt nämlich, ob du glaubst, dass es im Universum noch anderes Leben gibt, aber ich lasse mich das mit einer anderen Frage kombinieren, nämlich vom Stever, der fragt, was wird in der Zukunft passieren, damit der Mond eine Atmosphäre bekommt?
Sehr schön, sehr schön. Die zweite Frage weiß ich natürlich direkt, wo die herkommt. Das kommt aus dem hervorragenden Stream, den ich mit Gronkh am Freitagabend hatte. Unser Mond hat eine Atmosphäre in der Version, es sieht nach einer Atmosphäre aus, sagen wir es so. Und wir verraten nicht, was passiert ist zwischen jetzt und der Zeit in unserem Spiel, dass der Mond eine leichte Atmosphäre hat. Das ist eine sehr, sehr, die war mit sehr viel Augenzwinkern gemacht, die Frage. Finde ich sehr gut. Die andere Frage, weiß nicht, ich hoffe, dass wir nicht alleine sind. Das wäre alles sehr, sehr traurig, wenn. Und ich glaube, ich kann das eigentlich auch nicht wirklich glauben.
Erich von Däniken auch nicht.
Ja, ich weiß. Okay, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit Erich von Däniken in einen Topf schmeißen lassen will. Ich finde, ich meine, wir haben das Spiel halt, wer das Spiel spielt, der wird sehen, dass wir das Thema, wie wichtig die Menschheit im Universum ist, nicht sehr ernst nehmen. Wir machen uns sehr viel darüber lustig. Und man ist das einzige menschliche Schiff am Ende. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich eigentlich gut finde zu vermitteln, dass wir uns alle nicht so wichtig nehmen und dass es bestimmt noch andere Dinge gibt, die wir entweder noch nicht begriffen haben oder die wir noch nicht sehen können.
Okay, und dann noch was zu dir, und zwar vom, wie heißt der User, RGRU0109. Wahrscheinlich kann es sogar irgendwie ausgesprochen werden, ich wüsste aber nicht wie. Und der fragt ganz einfach danach, wie du in die Spielebranche gekommen bist und ob man von der Arbeit leben kann.
Oh Gott, das sind ja zwei fiese Fragen. Die eine ist nicht so fies. In die Spielebranche bin ich durch Zufall gekommen. Ich habe eigentlich im Rettungsdienst gearbeitet, habe dann Maschinenbau studiert oder irgendwas Brandschutztechnik. Und habe dann meine Frau kennengelernt, wir haben ein zweites Kind bekommen irgendwann und ich habe in den Semesterferien meinen dritten Nebenjob angenommen, damit wir über die Runden kommen. Und das war in der Spielebranche bei Blue Byte als Tester, weil ich dachte, das ist bestimmt cool und da verdient man schon Geld. Ja, das war dann nicht so die einfachste Zeit. Trotzdem bin ich da hängen geblieben, weil ich irgendwann gefragt wurde, weil irgendwann im Testbereich gefragt wurde, wer denn hier ein bisschen skripten kann. Und dann war ich blöd genug zu sagen, ja, ich kann's. Und dann sollte ich irgendwelche Tutorials oder irgendwelche Levels zusammen skripten. Das war eine Katastrophe. Das habe ich irgendwie 3 Tage lang gemacht und dachte, okay, das war mein Ausflug in die Spielebranche. Das fanden die aber gut genug, um zu sagen, so, hier hast du ein Buch, jetzt arbeite dich richtig rein und mach das mal. Und dann bin ich quasi, zu dem Zeitpunkt gab es kein Game- oder Level-Design in Anstellung, das ist halt echt schon lange her, bin ich als Data-Wizard eingestellt worden und habe im Grunde genommen mich darum gekümmert, dass die Grafikdaten alle richtig hießen. Ich habe immer die Versionen gebaut und habe halt alles so an Datenarbeit ums Spiel drumherum gemacht, was nicht Grafik oder Programmierung war, also zum Beispiel bei Siedler an den Hütten die Animationen dann richtig positioniert, dass die da rauslaufen und zum Ofen und dann die Schippe in die Hand bekommen. Und das habe ich gemacht.
Also du bist eigentlich der wahre Erfinder des Wuselfaktors.
Nee, das stimmt nicht. Das gab es vorher schon. Ich war ein kleines ausführendes Rädchen zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe da schon viel, ich glaube, ich bin schon jemand, der immer viel Liebe in die Dinge gesteckt hat, die er gemacht hat. Also auch da dann. Genau, und dann irgendwann haben wir aber noch Add-on gemacht und dann habe ich auf einmal die gesamten Levels verantwortet und dann haben wir einen neuen Siedler-Titel angefangen und dann wurde die Firma auch noch von Ubisoft gekauft und auf einmal war ich Game Designer und ich bin da eher reingerutscht und das war auch nicht immer alles, ich habe da auch nicht immer alles richtig und gut gemacht und das ist aber nicht mehr vergleichbar mit heutzutage. Ne? Also das ist einfach, ich gehöre zu diesen wirklich noch sehr, sehr krassen Quereinsteigern. Genau, und so hat sich das dann im Grunde genommen immer weiter ergeben und es hat mich halt schon immer interessiert, aber das ist so wie nach Hollywood gehen und großer Schauspieler werden. Ich komme aus Nordhessen, da habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich da jemals irgendwie mich mit auseinandersetzen werde. Das heißt, mein Karriereziel war eigentlich zur Berufsfeuerwehr zu gehen. Also was total anderes. Ja, und dann hat es sich so ergeben und jetzt mache ich das weiter, weil es sehr viel Spaß macht. Und die zweite Frage, ob man davon leben kann, es wird immer schwerer, sagen wir es mal so, was sehr, sehr traurig ist, weil sich der Markt immer mehr, wie ich eben am Anfang schon sagte, in die Richtung entwickelt, dass große Mainstream-Titel mit sehr, sehr viel Geld ausgestattet sind und kleine Sachen schon fast so kleine Teams haben müssen, damit du dich ernähren kannst, dass es halt schwierig ist, noch ein vernünftiges, umfangreiches Spiel zu machen. Außer du wächst halt wirklich so aus dem ganz Kleinen heraus. Wenn du ein Spiel machen willst mit 4, 5 Leuten, die Familie haben, ist das halt schon nochmal einfach was anderes. Also ich will jetzt nicht heulen, aber es ist natürlich schon, der Markt ist sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sehr schnelllebig und es ist auch sehr, sehr, was heißt überfüllt, aber es gibt halt schon viele Leute, die es auch machen wollen. Ich sag mal, da würde man sich was Besseres wünschen, das ist manchmal ein bisschen, da komme ich mir vor, wie beim Glücksspiel, man könnte auch das Entwicklungsbudget, der Thomas Friedmann hat das mal gesagt, man könnte sein Entwicklungsbudget auch nehmen und ins Casino gehen und im Roulette auch mal auf eine Zahl setzen, es dürfte ungefähr eine ähnliche Chance haben, dass man damit dann am Schluss Geld verdient oder das Geld verdoppelt, wie der Markt aktuell aussieht. Man muss sehr, 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 sehr viel kämpfen aktuell. Mal gucken, ob sich das noch wandelt, ob das so bleibt. Mal gucken.
Ist das vielleicht auch zum Teil zumindest ein speziell deutsches Problem? Dazu würde die Frage vom Ramses passen. Wir haben da ja auch mit dem, oder ich habe da auch mit dem Jan Klose damals schon mal drüber gesprochen. Der fragt nämlich, wie du zum Thema deutsche Spieleförderung stehst. Passiert da zu wenig, um gerade eben kleineren Entwicklerstudios finanziell zu ermöglichen, ja überhaupt zu entstehen oder eben am Markt zu überleben?
Also erstmal muss man positiv bemerken, dass es welche gibt. Ne? Es gibt ja in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Bundesländern sehr verschiedene Töpfe und verschiedene Sachen, die ja auch funktionieren, also auch nachweislich funktionieren. Keine Ahnung, in Berlin-Brandenburg mit dem Riyad und dem Johannes mit Curious Expedition, in München, ich glaube Tinker mit Mimimi ist auch eins der besseren geförderten Spiele. Also es gibt es ja, ne? Es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt. Aber im europäischen Vergleich stinken wir ein bisschen hinterher. Ne? Die Konditionen sind in England oder Frankreich schon etwas besser als hier. Da würde man sich sicherlich mehr wünschen. Und es ist auch immer eine Frage, für wen welche Förderung am passendsten ist. Ne? Also wenn ich jetzt eine Prototypenförderung mit 150.000 Euro oder sowas dotiert als Studententeam bekomme, kann man damit schon richtig was anfangen. Da ist natürlich auch immer Papieraufwand hinter. Ne? Es ist ja nicht nur immer die Knete, sondern es geht ja auch um das, gibt es da noch Mentorenprogramme drumherum, was muss ich dafür eigentlich alles machen, welche Regularien muss ich einhalten. Und ich glaube schon, dass es da noch eine ganze Menge Verbesserungspotenzial gibt. Und ich freue mich sehr, dass die Verbände da gerade sehr aktiv sind und versuchen, jetzt vor der Bundestagswahl das auch noch gut zu platzieren. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Ein Teil der Frage vom Ramses, den habe ich eben noch unterschlagen, den wollte ich daran anschließen lassen. Der fragt nämlich auch nach deiner Meinung zum Deutschen Computerspielepreis. Wie stehst du dazu? Also insbesondere natürlich, was das Thema Förderung angeht.
Ich glaube, solange der Deutsche Computerspielepreis einer der Hauptförderdinger ist, ist es halt schwierig und es wird es wahrscheinlich auch immer ein bisschen wird es auch ein bisschen schwierig sein, was da so im Umfeld immer passiert. Ne? Wenn man sagt, da schüttet man halt hauptsächlich Geld aus und das macht eine Jury, ist das halt was ganz anderes als beim Deutschen Entwicklerpreis, wo es wirklich nur um Ruhm und Fame geht und wo es alles ein bisschen entspannter zugehen kann. Ich bin unsicher, ob es nicht besser wäre, ein anderes Förderprogramm zu haben als den Deutschen Entwicklerpreis. Aber ich bin wirklich der Falsche, der da wirklich, also ich bin politisch da nicht so aktiv. Ich beobachte das auch eher aus der zweiten und dritten Reihe und habe da auch nicht das Hintergrundwissen für, um da wirklich eine qualifizierte Meinung zu sagen. Aber ich glaube, es ist ganz normal, dass wenn Gelder an sowas geknüpft sind, wenn dann Entscheidungen getroffen werden, also egal wie die sind, ob das jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung ist, die werden natürlich von irgendwo immer herausgefordert. Ne? Das macht es natürlich ein bisschen schade, weil dann manchmal die Spiele in den Hintergrund rücken. Und es eher ums Verfahren geht, anstatt um das, worum es eigentlich gehen sollte, nämlich, dass wir in Deutschland auch vernünftige Spiele machen können.
Dann würde ich sagen, schieben wir an der Stelle vielleicht mal kurz unsere Vorschau auf die Inhalte der aktuellen Woche ein. Eigentlich gibt es da nicht viel zu sagen. Unter anderem geplant ist auf jeden Fall ein Test zu Constructor HD und zu Teso Morrowind. Aber vor allem wird es natürlich E3-Berichte geben. Und welche das sein werden, das werdet ihr dann entsprechend erfahren. Zurück zu den User-Fragen. Und zwar will der Zaunfall wissen, was war dein erstes eigenes gekauftes oder geschenkt bekommenes Spiel und wie sehr prägt dich das heute noch als Entwickler?
Uiuiui, das ist echt schwierig. Die Frage kommt ja öfters mal und ich muss jedes Mal neu drüber nachdenken und ich weiß es jedes Mal wieder nicht. Ich weiß, dass ich zu Hause noch meine Original R-Type-Box stehen habe, die ich damals in Kassel in einem kleinen Laden gekauft habe, in Nordhessen. Und die habe ich auch deswegen noch da stehen, weil ich nicht rausfinden konnte mit dem Gunnar Lott zusammen, ob ich sie von ihm gekauft habe. Weil er nämlich in dem Laden, wo ich damals meine Spiele gekauft habe, gearbeitet hat. Mhm. Das heißt, zu der habe ich halt einen sehr emotionalen Bezug. Aber das war definitiv nicht das Erste, was ich mir gekauft habe. Also mein Vater ist relativ früh schon mit einer Konsole angekommen. Das heißt, wir hatten relativ schon einen Pong. Wir hatten sehr früh einen C64. Am C64 kann ich mich halt noch mit am besten erinnern. Und eins, was ich halt definitiv viel gespielt habe, und wenn ich das jetzt sage, dann ist, glaube ich, die zweite Frage beantwortet, ob mich das geprägt hat, war nämlich Elite. Da habe ich eine Sternenkarte gezeichnet und die hing an der Wand und ich habe einen kleinen Bruder. Und damit er nicht nervte beim Spielen, habe ich den aus Lego so ein zweites Steuerpult gebaut und dann durfte der immer neben mir sitzen. Und dem habe ich dann immer Anweisungen gegeben, auf was für Knöpfe er da drücken musste, damit er nicht bloß in Ruhe lässt beim Spielen. Deswegen erinnere ich mich da auch. Zack McCracken gehört aber auch definitiv zu ganz frühen Spielerfahrungen. Wobei jetzt, also ich habe jetzt letztes Jahr im November mir einen alten Arcade-Automaten wieder aufgebaut aus den 80ern, da habe ich jetzt ein paar Titel drauf und dann, die erinnern mich halt auch an ganz viel. Ich gehöre schon auch zu der Generation, die noch in einem, die noch Geld in solche Dinger gesteckt haben und Frogger oder Burger Time sind definitiv Spiele, die auch sehr, sehr, sehr früh dabei waren. Aber ich könnte tatsächlich nicht mehr sagen, was das allererste ist.
Hast du damit jetzt auch ein paar deiner Lieblingsspiele, nachdem nämlich der Slaytanic fragt, aufgezählt? Oder gibt es da auch ein paar, ja, weiß ich nicht, etwas aktuellere Spiele, die du zu deinen Lieblingen zählen würdest?
Aktuelle. Also, wenn man so ein bisschen historisch noch durchguckt, dann, ich bin schon ein sehr großer Monkey Island-Fan. Ich habe Sid Meier's Pirates gehört definitiv zu den Cornerstones bei mir, die ich total gerne gespielt habe. Aktuell, also wenn ich jetzt noch Zelda gehört, schon immer zu den Titeln, die ich lange spiele. Ich bin schon im Herzen großer Nintendo-Freund. Ich habe also bei Nintendo wirklich sehr viel gespielt und auch sehr. Ich würde behaupten, ich bin in Mario Kart sehr gut sogar. Also war ich mal. Ich bin jetzt ein bisschen aus dem Training raus, aber es gab eine Zeit, da würde ich behaupten, konnte ich ganz gut mithalten. Aktuell, wenn ich jetzt so richtig in die Jetztzeit gucke, dann ist Heroes of the Storm eins der Spiele, die ich sehr intensiv spiele. Ich gehöre halt zu der Generation, die, keine Ahnung, als die erste MOBA-Karte, als die erste Dota-Karte bei Warcraft 3 aufkam, 0.3, noch irgendwas, das war, glaube ich, die erste, die ich gespielt habe, habe ich das super intensiv gespielt. Dann wurde mir das immer komplexer und es wurde mir zu viel. Und als dann Blizzard mit Heroes of the Storm um die Ecke kam, quasi als MOBA für alte Männer, konnte ich dann auch mal wieder spielen. Ich vergesse bestimmt jetzt ganz viel. Also ich spiele tatsächlich super viel. Ich spiele auch super viele Brettspiele. Also ich, keine Ahnung, das letzte Brettspiel, das ich mir gekauft habe, ist Captain Sonar. Kann ich total empfehlen. Das war ein Multiplayer-Echtzeitspiel, wo du gleichzeitig mit zwei U-Booten gegeneinander fährst und dich anschreien musst, während die andere Seite auch schreit. Ganz hervorragendes Ding. Gerade erst auf der Spiel in Essen gespielt gehabt. Ja, also ich glaube, ich gucke ziemlich querbeet. Aber ich habe bestimmt was total Wichtiges gerade vergessen.
Ja gut, aber so ist das ja meistens. Wenn man nach seinen Lieblingsspielen gefragt wird, da kann die Antwort heute immer ein bisschen anders ausfallen. So abgesehen von den wirklichen absoluten All-Time-Favorites, wie bei dir offenbar Monkey Island oder so. Ja, ich würde sagen, im Prinzip können wir nochmal zu The Long Journey Home zum Abschluss des Podcasts zurückkommen. Und zwar, du hast ja eben auch von den Konsolenversionen gesprochen. PlayStation 4 und Xbox One Versionen, die sind ja schon längere Zeit angekündigt und die werdet ihr, wie du eben sagtest, ja in den kommenden Wochen dann entsprechend auch deutlich stärker in den Fokus rücken und in Angriff nehmen. Aber wie sieht es denn zum Beispiel mit einer Umsetzung für Nintendo Switch aus? Käme das für euch in Frage oder eher weniger?
Also, ich kann da offiziell gar nichts zu sagen. Ne? Alles, was ich sage, rede ich mich um Kopf und Kragen. Ich kann nur sagen, dass ich es total spannend finde, weil ich glaube, dass das ein Spiel ist, das da drauf total toll funktionieren würde. Also mit Markus Schwertl schon drüber gesprochen gehabt, der fragte das nämlich auch. Und wir waren beide einig der Meinung, dass das total toll drauf passen würde. Allerdings kann ich da überhaupt keine Aussage zu machen. Wir wissen, dass die Unreal in der neuesten Version kompatibel ist mit der Switch, aber bevor wir das Spiel nicht mal drauf gestartet haben, kann man nicht sagen, was kostet das wirklich an Zeit, um es zu machen. Das ist, es gibt ja immer sehr missverständliche Dinge, so was man so denkt, wie Spielentwicklung so läuft, und es ist halt nicht so, dass man das jetzt dann da zwei Häkchen klickt und dann auf den Knopf drückt und dann kompiliert das und dann hat man das auf der Switch, sondern man muss ja eventuell sehr viel Arbeit dafür leisten. Das heißt, an so Stellen muss man eine gute Abwägung machen aus Business und dem, was man so Bock hat drauf. Und tendenziell ist es was, worauf ich Bock hätte. Einer der schönsten Titel, den ich selber gemacht habe, war Anno für die Wii und den DS. Das waren zwei Nintendo-Titel und die bleiben mir sehr positiv in Erinnerung und ich würde total gerne eigentlich wieder was mit und für Nintendo machen. Und die Switch würde sich von der Plattform her für unser Spiel tatsächlich sehr anbieten. Hätte ich Bock drauf, kann aber sein, dass das nie im Leben passiert.
Ja, und zum wirklich krönenden Abschluss möchte ich dir natürlich nochmal die Gelegenheit geben, nämlich in Form der Frage von Vampiro nochmal die Leute von The Long Journey Home vom Kauf zu überzeugen. Der fragt nämlich, warum soll ich The Long Journey Home kaufen, in drei Sätzen?
Also ich glaube, man kann das Spiel kaufen, wenn man sich gerne auch Herausforderungen stellt und wenn man es spannend findet, eine interessante Geschichte und auch eine eigene Geschichte zu erleben. Und wenn man Spaß hat, ein Spiel auch nochmal und nochmal zu probieren und jedes Mal anders und jedes Mal wieder von vorne das Gefühl zu haben, ich bin hier verloren, was tue ich denn hier? Ich glaube, man kann das Spiel auch kaufen, wenn man Spaß daran hat, ein wenig physikalisches Grundverständnis zu erlangen, ist jetzt falsch, aber es anzuwenden, weil wir uns bei vielen Dingen an den Realismus gehalten haben. Das heißt, wenn man im Sternsystem rumfliegt, das ist schon spannend zu sehen, wie das funktioniert. Man muss sich da ein bisschen drauf einlassen. Und ich glaube, es ist auch ein Spiel, also unterm Strich kann ich glaube ich sagen, wir haben mittlerweile genügend auch Videos und Sachen draus, wo sich jeder selber ein ganz gutes Bild machen kann, ob das was für einen ist oder nicht. Ich denke, das muss halt jeder für sich selber wissen. Ich bin halt ganz, ganz schlechter Marketing- und PR-Mensch, das wird mir immer wieder gesagt, weil ich nämlich jetzt nicht hier die Hochglanzsätze raushauen kann und sagen kann, ja, es ist geil, weil. Ich glaube, jedes Spiel ist anders, jeder Mensch ist anders, jeder sollte sich gut angucken, ob das passt. Und ich glaube, unser Spiel bietet eine extreme Belohnung im Bereich der ganz tollen Storys und des Erlebnisses, dieses Gefühl, es geschafft, nach Hause geschafft zu haben. Ich glaube, da ist es ganz stark drin und dann kann man sich das angucken. Das waren jetzt viel mehr als 4 Sätze.
Nee, dann würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich, dass du als Gast in unserem Montagmorgen-Podcast dabei war. War sehr interessant und aufschlussreich mit dir. Und ja, die Leute, die The Long Journey Home schon am Spielen sind, die dürfen sich auf jeden Fall in den kommenden Wochen noch auf die eine oder andere Verbesserung durch einen Patch einstellen. Und auch die Konsolenfreunde, die werden ja dann irgendwann, das dauert aber wahrscheinlich noch ein bisschen was, dann auch irgendwann ja die lange Reise nach Hause antreten dürfen.
Ja, ich kann auch nur eine Einladung aussprechen, bei unserem Discord vorbeizukommen. discord.gg/tljh, da sind alle Entwickler. Wir sind sehr aktiv in der Community. Ich habe jetzt seit 1,5 Wochen habe ich ein bisschen aktiver angefangen zu twitchen. Ich streame regelmäßig auch das Spiel und erkläre ein bisschen was zu, auch zu den Hintergründen. Gerne vorbeikommen und einfach mitquatschen und dann können wir gucken, was euch liegt, was Spaß macht und was nicht.
Das ist ein schönes Schlusswort und damit sage ich nochmal Danke und allen Gamers Global-Lesern Tschüss, bis zum nächsten Montagmorgen-Podcast.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.